NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Bis 19 Uhr berichten wir unter anderem über diese Themen. Die Debatte über den Beginn des Abzugs der Bundeswehr aus Afghanistan geht auch an Weihnachten weiter. Genauso wie der Streit zwischen der Bundesregierung und der Opposition über die Hartz-IV-Reform. In unserem Kommentar ziehen wir eine Bilanz der beiden sogenannten runden Tische gegen die Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ein weiteres Thema sind die Gedenkfeiern am heutigen 6. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe. Wir schauen auf die inzwischen weitgehend entspannte Verkehrssituation in Nord- und Westdeutschland und wir berichten über die Sportereignisse dieses Tages. Im Januar will der Bundestag über eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr entscheiden. Um das Mandat zu verlängern, ist die Zustimmung der Opposition nicht erforderlich. Aber angesichts der nationalen wie internationalen Bedeutung dieses Einsatzes und nicht zuletzt auch wegen der Kriegssituation am Hindukusch hat das Abstimmungsverhalten der Sozialdemokraten eine politische Signalwirkung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier hat jetzt eine klare Bedingung für ein positives Votum seiner Partei zum Afghanistan-Mandat gestellt. Mehr dazu aus Berlin von Christian Faul.
Seit Beginn dieses Einsatzes kamen in Afghanistan fast 50 deutsche Soldaten und Polizisten ums Leben. Einige durch Unfälle, viele aber auch starben im Kampf mit den Taliban oder durch Bomben. Krieg, sagt jetzt auch die Kanzlerin. Die Mehrheit der deutschen Bürger ist für einen schnellen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Das weiß auch Frank-Walter Steinmeier, Chef der SPD-Fraktion im Bundestag. Deshalb drängt er auf klare Ansagen durch die Regierung. Wenn wir der Verlängerung des Mandats zustimmen sollen, sagt Steinmeier, dann soll darin bereits ein fester Rückzugstermin enthalten sein. Für ihn eine Frage der Glaubwürdigkeit. Tatsächlich fordert er damit das, was auch die meisten Deutschen wollen: klare Perspektiven. Außenminister Guido Westerwelle hat schon versprochen, dass die ersten Soldaten in einem Jahr abgezogen werden. Spätestens 2014 sollen afghanische Armee und Polizei die Verantwortung allein übernehmen. Von da an sollen deutsche Soldaten nicht mehr in Kampfeinsätze geschickt werden. Offen ist, wann die Mission ganz beendet wird. Das derzeitige Mandat reicht nur bis Ende Februar 2011. Deshalb stimmt der Bundestag im Januar über die Verlängerung ab. Erlaubt ist bisher der Einsatz von 5.000 Soldaten plus 350 in der Reserve. Tatsächlich aber hat die Bundeswehr derzeit deutlich weniger Soldaten stationiert. Mehr Kapazitäten haben wir nicht, heißt es aus der Bundeswehr. Die Soldaten dort erleiden auch einen dramatischen Sympathieverlust durch die Bevölkerung. Umfragen von ARD, BBC und Washington Post belegen: 9 Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes ist das Ansehen des Westens auf einem Tiefpunkt angelangt. Nicht einmal mehr jeder dritte Afghane stellt den Soldaten ein gutes Zeugnis aus. Die Ablehnung trifft zunehmend auch die Deutschen im Nordosten des Landes, in der Region Kunduz. Auch die internationalen Hilfsorganisationen kommen schlecht weg. Die meisten glauben, das Geld fließe vor allem in dunkle Kanäle. Für sie hängt ausländische Hilfe in erster Linie mit Korruption zusammen. Neben Steinmeier kritisiert auch die evangelische Kirche die Afghanistan-Politik der Regierung. Der Ratsvorsitzende Präses Nikolaus Schneider sagt, im Augenblick scheint alles weniger klar zu sein als noch vor einem halben Jahr. Er knüpft damit auch an die Kritik seiner Vorgängerin an. Margot Kessmann meinte vor einem Jahr, nichts ist gut in Afghanistan. Steinmeier appelliert jetzt an die Regierung in Sachen Afghanistan, mehr Sacharbeit und weniger Medienarbeit zu leisten. Damit meint er vor allem den Besuch des Bundesverteidigungsministers in Afghanistan. Karl Theodor zu Guttenberg reiste vor kurzem gemeinsam mit seiner Frau zu den deutschen Soldaten in Afghanistan.
Soweit die Informationen von Christian Faul in Berlin. Auch am heutigen zweiten Weihnachtstag geht die Auseinandersetzung zwischen der Bundesregierung und der Opposition über die Neuregelung von Hartz IV weiter. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen lehnt nach wie vor eine Anhebung der Regelsätze für Langzeitarbeitslose über die von der Regierung geplanten 5 Euro hinaus ab. Sie werde in den Verhandlungen mit der SPD nicht über eine weitere Anhebung feilschen, erklärte die Christdemokratin in einem heute veröffentlichten Zeitungsinterview. SPD-Fraktionschef Steinmeier fordert seinerseits via Zeitungsinterview, die Bundesregierung müsse das Bildungspaket nachbessern, die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger transparent berechnen und sich beim Mindestlohn bewegen. Frank-Christian Starke mit einem Überblick über den nun schon seit rund 11 Monaten andauernden Streit über die Hartz-IV-Reform.
Wie ein verspäteter Silvesterböller krachte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am 9. Februar ins politische Berlin. Und das Echo des Richterspruchs des damaligen Gerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier klingelt den politisch Verantwortlichen noch heute in den Ohren.
Die Regelleistungen sowohl des Arbeitslosengeldes II für Erwachsene als auch des Sozialgeldes für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres genügen dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht.
Das für die gesamte Berliner Politik vernichtende Urteil lautet auf den Punkt gebracht: Hartz IV ist in wichtigen Teilen verfassungswidrig. Die Sätze intransparent, ja freihändig berechnet, ins Blaue geschätzt. Die Regierung verspricht rasche Abhilfe. FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit Homburger.
Dass eine pure Ableitung vom Regelsatz der Erwachsenen den besonderen Bedürfnissen der Kinder, insbesondere unter dem Bildungsaspekt, nicht gerecht wird. Das heißt, wir werden jetzt an dieser Stelle Reformen auf den Weg bringen und auf den Weg bringen müssen.
Ursula von der Leyen übernimmt das Kommando und bricht eine Diskussion vom Zaun, die vor allem ihre eigene Partei im Frühjahr und Sommer beschäftigen wird. Geld oder Gutschein, höhere Sätze oder Sachleistungen für die Kinder, denn deren Bildungschancen gilt es vor allem nach dem Urteil zu verbessern.
Das Gericht hat auch deutlich gesagt, es muss nicht unbedingt in Geldleistung, es muss also nicht unbedingt Geld für zum Beispiel den Schulbedarf gegeben werden, sondern es kann auch die Sachleistung sein. Also nicht das Geld für den Schulranzen, sondern es kann auch der Schulranzen sein.
Vor allem aus Bayern wird dieses Konzept kritisiert. Man entmündige die Eltern, wenn man das Hilfesystem auf Sachleistungen umstelle. Und die Kritik wird noch heftiger, als sich Ursula von der Leyen das Modell der Bildungschipkarte auf die Fahnen schreibt. Bargeldloses Zahlen für das Mittagessen in der Schule, für die Nachhilfe den Musikunterricht. Nicht machbar, schimpfen die einen. So stigmatisiert man die armen Kinder, beschweren sich andere. Die Ministerin kämpft.
Wie bezahlt wird, das muss man so unkompliziert wie irgend möglich machen. Die Bildungskarte ist da ein Angebot. Ich bin offen für diejenigen, die damit Probleme haben, aber man muss mir erstmal bessere Alternativen auch vorstellen.
Der Zeitdruck hilft, diese ideologische Debatte an den Rand zu drängen. Bis zum 1. Januar muss die Reform stehen, es eilt. Also wird das Bildungspaket geschnürt, ob mit oder ohne Chipkarte. Im Herbst erreicht das Gesetz den Bundestag, nachdem die Experten im Ministerium genau gerechnet haben. Dabei kommt raus, 5 Euro mehr für erwachsene Hartz-IV-Empfänger, die Kinderregelsätze bleiben, wie sie sind. Empörung bei der Opposition. Elke Ferner, SPD, Ende Oktober im Bundestag.
Sie haben hier Regelsätze ermittelt, die eher den Anschein haben, dass es Regelsätze nach Kassenlage sind, als dass sie nach einem transparenten und nachvollziehbaren und vor allen Dingen realitätsgerechten Verfahren erfolgt sind. Sie haben ein Bildungspäckchen geschnürt statt einem Bildungspaket.
Falsch gerechnet, die Sätze zu niedrig, zu bürokratisch organisiert, lautet die Kritik von Rot und Grün. Sparen auf Kosten der Armen, schimpfen die Linken. Katja Kipping.
Das Fünffache von dem, was für Bildungspaket und die läppische Erhöhung eingeplant sind, das Fünffache wird im Bereich Hartz IV gekürzt.
In der dritten Lesung Anfang Dezember eskaliert der Streit. SPD-Chef Sigmar Gabriel.
Sie sind eine Staatsschauspielerin, aber niemand, der hier wirklich die richtige Richtung einfordert.
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Renate Künast.
Frau von der Leyen, Ihr Name ist ja Röschen. Heute, sag ich mal, das sieht eher aus wie der eiskalte Engel der CDU.
Mit knapper Mehrheit landet das Gesetz im Bundesrat. Ein letztes Mal versucht die Bundesarbeitsministerin dort, die Vertreter der Opposition zu überzeugen. Denn Schwarz-Gelb hat in der Länderkammer keine Mehrheit.
Punkt für Punkt verfassungsfest durchgerechnet liegt jetzt der Gesetzentwurf da, zur Abstimmung fertig. Und wir haben detailliert in ausführlichen Begründungen auch und Anhängen dargelegt, wie wir zu diesem Regelsatz gekommen sind.
Doch alles Beschwören hilft nicht. Das Gesetz zur Reform von Hartz IV landet im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Und dort liegt es auch heute noch. Nach den Feiertagen soll weiterverhandelt werden, am 7. Januar. Die Betroffenen warten also weiter auf die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts.
Das war aus Berlin Frank-Christian Starke. Mehrere Bischöfe haben in ihren Weihnachtspredigten die zahlreichen Fälle von sexuellem Missbrauch in Kirche und Gesellschaft thematisiert. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat zugleich Fehler der katholischen Kirche bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals eingeräumt und erklärt, Zitat, ja, es gibt eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise. Sie hat uns hart getroffen. In Berlin sind in diesem Jahr 2 runde Tische zur Aufarbeitung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eingerichtet worden. Dioba Werlmann zieht in ihrem Kommentar ein kritisches Resümee.
Das wirklich Skandalöse an den Enthüllungen über sexuelle Gewalt gegen Kinder ist, dass man sie als Enthüllungen wahrnimmt. Wer wollte, konnte immer schon hingucken, aber offensichtlich wollte das kaum jemand. So schlimm das klingt, Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist ein Alltagsphänomen, sowie Gewalt gegen Kinder insgesamt. Und es ist ein Skandal, dass erst ehemalige Schüler von Eliteschulen das Schweigen brechen mussten, damit hierzulande eine politische Diskussion in Gang kam, dass erst hingehört wurde, als Opfersprachen, die heute wichtige Positionen besetzen, nicht zuletzt in den Medien. Plötzlich waren aus den einst hilflosen Kindern wortmächtige Ankläger geworden. Das Resultat? Ein runder Tisch mit nicht weniger als 3 Ministerinnen und rund 60 Vertretern aller gesellschaftlichen Gruppen, aber ohne die Betroffenen. Ein einziges Mal wurden einige von ihnen eingeladen, prompt blieb die eine Hälfte derer, die eigentlich am runden Tisch sitzen, fern, von den anderen schickten die allermeisten Vertreter. Und so droht der runde Tisch zur Farce zu werden, zu einem zahnlosen Tiger sowieso. Was hilft zum Beispiel ein erweitertes Führungszeugnis, das nun für alle verbindlich sein soll, die hauptamtlich mit Kindern arbeiten, wenn es dieses erweiterte Führungszeugnis nicht auch für Ehrenamtliche gibt? Sie wolle ehrenamtliches Engagement nicht untergraben, sagt die auch diesmal überforderte Familienministerin. Damit hält Christina Schröder die Sportvereine weiter offen für Kinderschänder, die nur aus einem einzigen Grund mit über den Platz rennen, um den Jungen und Mädchen, die ihnen vertrauen, grausam weh zu tun. Ein anderer runder Tisch ist bereits gescheitert. Die ehemaligen Heimkinder erhalten Entschädigungen, die das, was ihnen im Namen der Kirche und des Staates angetan wurde, bei weitem nicht wettmachen. Die Heimkinder der früheren DDR hat man dabei ganz vergessen. So bitter es ist, das Unrecht von damals ist nicht aufzuwiegen. Was hilft ein Batzen Geld gegen ein zerstörtes Leben? Es wäre eine Anerkennung des erlittenen Leids, mehr nicht. Aber ändern muss sich etwas. Es ist eigentlich unverständlich, aber Kinder sind dieser Gesellschaft nach wie vor nicht genug wert. In Sonntagsreden mögen sie besungen werden, im Alltag sind sie meist lediglich Anhängsel der Erwachsenen, mit denen man verfahren kann, wie man will. Kinder haben Rechte und die Erwachsenen müssen einstehen, diese Rechte zu schützen. Alle müssen genauer hingucken. Wenn der Staat jetzt viel Geld ausgibt, um in sogenannte Problemfamilien Familienhebammen zu schicken, die überforderten Eltern zur Not monatelang unter die Arme greifen, gut so. Man kann Kinder nicht unbedingt allein ihren Eltern überlassen. Leider. Jeder ist verantwortlich. Der Schutz der Kinder muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Noch verstecken sich dort die Täter. Die gehören bloßgestellt und ins Abseits, nicht die Opfer.
Das war ein Kommentar von Lioba Werrelmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Auch über die Weihnachtstage beschäftigen sich Politiker und Ökonomen mit der Frage, wie kann der Euro gerettet werden? Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle ist der Meinung, dass eine Erhöhung des Euro-Rettungsschirmes nicht zur Debatte stehe. Brüderle wörtlich, das sehe ich nicht als notwendig an. Die Mittel des Rettungsschirms sind mit der Irlandhilfe noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Länder wie Griechenland und Irland unternehmen gewaltige Anstrengungen. Deshalb sieht der Bundeswirtschaftsminister auch gute Chancen, dass beide Länder es schaffen können. In Irland selbst sind viele Menschen deutlich weniger optimistisch als der FDP-Politiker. Dafür sorgt nicht zuletzt eine weitere Hiobsbotschaft aus dem irischen Bankensektor, wie Barbara Wesel berichtet.
Auch zu Weihnachten reißen die schlechten Nachrichten aus Irland nicht ab. Die Rettung durch die EU und den Internationalen Währungsfonds kostet ihren Preis. Zum letztmöglichen Termin vor Jahresende musste Finanzminister Brian Lenehan jetzt bekannt geben, dass auch die vierte der irischen Pleitebanken in staatliche Regie übernommen werden muss. 3,7 Milliarden Euro schüttet er in die Allied Irish Bank, das zweitgrößte Kreditinstitut des Landes, und nimmt damit zum ersten Mal die neuen Sonderrechte wahr, die ihm durch eine Änderung des Bankgesetzes verliehen wurden. Die souveräne Geschäftsführung der Banken war sowieso schon Fiktion geworden, weil sie am Tropf des Staates hängen. Jetzt aber kann der Finanzminister direkt eingreifen. Es war wichtig, dieses Recht noch vor Ende des Jahres auszuüben, denn Allied Irish hätte ohne staatliche Intervention nicht überlebt. Und dies ist für ganz Irland eine wichtige Bank. Nach den europäischen Regeln muss eine Kapitalerhöhung stattfinden. Und weil privates Geld dafür derzeit nicht zu bekommen ist, tritt einmal mehr der Staat ein. Damit ist auch der letzte private Finanzier für die irische Wirtschaft nun in staatlicher Hand. Die Bank verschwindet vom Aktienmarkt. Dort war der Wert ihrer Anteile in den letzten 2 Jahren von 21 Milliarden auf zuletzt 347 Millionen Euro gefallen. Ein Symbol für den steilen Absturz der irischen Wirtschaft insgesamt. Und ob das Land durch die Geldspritze aus Europa nun wirklich gerettet ist, wo sich immer mehr schwarze Löcher auftun und unklar ist, ob die offiziellen Zahlen die echte Lage wiedergeben, Und woher soll das Wirtschaftswachstum kommen, das doch Bedingung dafür ist, dass das kleine Land trotz des rigiden Sparkurses der öffentlichen Hand ökonomisch überlebt? Unbeantwortete Fragen. Die Regierung in Dublin hat es zwar mit Hilfe unabhängiger Abgeordneter zuletzt noch geschafft, den Sparhaushalt für 2011 zu verabschieden, ist aber politisch völlig am Ende. Im neuen Jahr werden die Bürger die Möglichkeit haben, ihr Mandat denen zu geben, die dann die Herausforderungen der nächsten Jahre bewältigen müssen, kündigte Premier Brian Cowen an. Klar ist, er und seine Fine Gael-Partei werden nicht dazugehören, stehen vor dem Aus. Die Opposition wird die Macht übernehmen, obwohl zum Beispiel die Labour Party sich über dieses Erbe nur begrenzt freuen kann.
Maybe the Taoiseach doesn't appreciate the level of absolute exasperation and anger that's out there.
Vielleicht erkennt der Premier nicht das Maß der totalen Verbitterung und Wut da draußen, sagt Labour-Mann Enda Kenny. Die meisten Iren halten inzwischen ihre ganze politische Klasse für diskreditiert. Die Opposition hätte doch längst Alarm schlagen müssen, bevor vor 2 Jahren das Phantom des keltischen Tigers einstürzte und sich als Blase, als Geschöpf größenwahnsinniger Selbstüberschätzung entpuppte. Selbst wenn viele in Irland jetzt ihr letztes Geld zusammengekratzt haben, um noch einmal richtig Weihnachten zu feiern, die Aussichten sind trübe. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die Rentner und Sozialhilfeempfänger, die von weiteren Kürzungen betroffen sein werden, und die kleinen Geschäftsleute, die kaum noch eine Zukunft für sich sehen, wie Karen Connor, die ein Café direkt gegenüber vom irischen Parlament betreibt. Ich freue mich nicht auf das nächste Jahr. Es wird wirklich hart. Meine Zukunft, wir werden sehen. Aber es sieht nicht sehr optimistisch aus.
Also keine wirklich fröhliche Weihnachtsstimmung in Irland. Soweit Barbara Wesel. Morgen soll in Moskau die Urteilsverkündung im zweiten Prozess gegen den bekanntesten Häftling Russlands, gegen Michail Chodorkowski, beginnen. Der Termin für die Urteilsverkündung war ursprünglich schon für Mitte Dezember angekündigt worden, wurde dann aber auf den morgigen Montag verschoben. Dem einst reichsten Mann in Russland droht eine weitere jahrelange Haftstrafe. Nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers der Unionsfraktion im Bundestag, Philipp Missfeld, hat das Verfahren gegen Chodorkowski mittlerweile Symbolcharakter. Durch den Prozess könnte Russland, laut Missfelder, nicht nur bei der Frage der Achtung der Menschenrechte, sondern auch wirtschaftspolitisch unter Druck geraten. Aus Moskau, Christina Nagel.
Es hatte etwas von einem Showdown. Vor der für morgen geplanten Urteilsverkündung lieferten sich der Angeklagte Michail Chodorkowski und sein heimlicher, inoffizieller Kläger, Premier Wladimir Putin, über die Medien ein Duell mit Worten. Premier Putin war es, der in die Offensive ging. Als er während seiner live übertragenen Bürgersprechstunde vor gut einer Woche nach dem Schicksal Chodorkowskis gefragt wurde, erklärte er: Ein Dieb sollte im Gefängnis sitzen. Laut Gerichtsbeschluss wird Chodorkowski des Diebstahls für schuldig gehalten, eines sehr großen Diebstahls. Eine Aussage, die man als Vorverurteilung verstehen konnte, aber nicht musste. Denn Putin sprach anschließend von Steuerhinterziehung und Betrug. Für beides wurde der ehemalige Chef des Yukos-Ölkonzerns im ersten Prozess verurteilt. Konkret um Diebstahl allerdings geht es erst jetzt im zweiten Prozess. Dem ehemaligen Chef des Yukos-Ölkonzerns und seinem Geschäftspartner Lebedev wird zur Last gelegt, 218 Millionen Tonnen Öl unterschlagen zu haben. Das entspricht fast der gesamten Menge, die Yukos zwischen 1998 und 2003 gefördert hat. Die Staatsanwaltschaft hat 14 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung Freispruch. Premier Putin vergaß bei seinem Auftritt auch nicht zu erwähnen, dass es zu der Zeit, als Chodorkowski reichster Mann Russlands wurde, auch Mord und Totschlag gegeben habe. Ich will Sie daran erinnern, dass der Leiter des Sicherheitsdienstes von Yukos wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Es ist doch unwahrscheinlich, dass er all die Morde auf eigene Faust initiiert hat. Chodorkowski machte sich gar nicht erst die Mühe, auf die Vorwürfe einzugehen. In einem Exklusivinterview, das die Zeitung Nisavissimaja abdruckte, gab er zwar zu, sich zunächst über den Auftritt Putins geärgert zu haben, dann aber habe ihn Mitleid ergriffen. Zitat: Alle fürchten Sie, hieß es in der Sendung. Ein schreckliches Kompliment. Brauchen wir wirklich ein Russland, das wieder auf Grausamkeit basiert? Ich wünsche Putin Güte und Geduld und dass er geliebt und nicht gefürchtet wird. Vielleicht nicht von allen, aber auf jeden Fall nicht nur von seinen Hunden. Schon das ein Affront, aber Chodorkowski setzt noch eins drauf. Zitat: Wir werden das Land selbst umbauen, ohne Zorn und ohne Zähneknirschen, ohne erdachte Feinde und eigennützige Machtvertikalen. Wir sind das Volk und Russland gehört uns. Ein Schlagabtausch, der für Diskussionen sorgte und auf den der russische Präsident Medvedev wohl gern verzichtet hätte. Er erklärte in seinem live übertragenen Jahresrückblick unmissverständlich: Weder der Präsident noch irgendein anderer Beamter im Staatsdienst hat das Recht, Stellung zu beziehen, ob nun in Bezug auf den aktuellen Fall oder auf irgendeinen anderen, bis das Urteil gefallen ist, schuldig oder nicht schuldig, das ist doch völlig klar. Der Richter im zweiten Chodorkowski-Prozess will morgen mit der Urteilsverlesung beginnen. Ob er die Frage nach Schuld und Unschuld direkt beantworten wird, ist noch offen. Die Urteilsverkündung wird mehrere Tage, wenn nicht Wochen dauern.
Aus Moskau war das Christina Nagel. 6 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean haben heute viele Menschen in den betroffenen Regionen mit Schweigeminuten und Gottesdiensten der Opfer gedacht. Am zweiten Weihnachtstag 2004 waren in 14 Ländern von Indonesien bis Madagaskar schätzungsweise 230.000 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Tausende von Touristen. Über die Gedenkfeiern berichtet aus Khao Lak in Thailand unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska.
In Thailand, ebenso wie in vielen anderen Ländern rund um den Indischen Ozean, ist heute der Opfer des Tsunamis vor 6 Jahren gedacht worden. Auf der thailändischen Ferieninsel Phuket sowie in Khao Lak in der benachbarten Provinz Phanga, wo bei der Katastrophe am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 die meisten deutschen Urlauber ums Leben gekommen waren, versammelten sich Einwohner der Region sowie Angehörige und Freunde von Verstorbenen. Es gab buddhistische Zeremonien und an den Tsunami-Gedenkstätten wurden Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Allein in Thailand waren mindestens 5.400 Menschen ums Leben gekommen. Etwa die Hälfte von ihnen waren ausländische Touristen. Rund 500 Deutsche waren unter den Opfern, so wie der Lebensgefährte von Birgit Winkler, die in Patong auf der Insel Phuket an der Gedenkfeier teilnahm.
Josef Michal aus Stuttgart und er ist in Patong Beach an der Beach ums Leben gekommen, durch die Welle. Und nun ist er tot und ich habe ihn auch nicht gefunden bis heute. Also ich habe kein Grab, kein Nichts.
Tausende Menschen gelten bis heute als vermisst. Insgesamt waren bei dem Tsunami mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen. Rund 1,5 Millionen wurden obdachlos. Larry Amston, ein Einwohner von Patong, kommt jedes Jahr zu der Gedenkfeier am Denkmal für die Tsunami-Opfer. Wie die meisten anderen kann er die Katastrophe am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 nicht vergessen. Ich war in meinem Haus in Patong. Ich sah, wie sich das Wasser zurückzog und konnte gar nicht verstehen, warum. Dann kam die Welle an und hat so viele Leute mitgerissen. Viele meiner Freunde sind ums Leben gekommen. Es war ein sehr, sehr trauriger Tag. Allein in Indonesien sind fast 127.000 Menschen ums Leben gekommen, die meisten in der Provinz Aceh auf der Insel Sumatra, vor deren Küste sich das Erdbeben der Stärke 9,2 ereignet hatte. Erdbebenforscher erwarten in den nächsten Jahren ein weiteres schweres Beben vor der Küste der Insel Sumatra. Sein Epizentrum werde voraussichtlich in der Nähe von Padang liegen, wo bei einem starken Erdbeben im September vergangenen Jahres rund 1.000 Menschen ums Leben gekommen waren.
Aus Thailand berichtete Bernd Musch-Borowska. In Nord- und Westdeutschland schneit es zwar weiterhin, aber nicht mehr so stark wie in den letzten Tagen und auch nicht mehr pausenlos. Und deshalb hat sich das Verkehrschaos auch deutlich beruhigt. Auf den Straßen, bei der Bahn und auf den Flughäfen sitzen die Reisenden nun nicht mehr fest. Einzelheiten von Michael Obermeier.
So langsam ist am zweiten Weihnachtsfeiertag dann doch noch die feiertägliche Ruhe eingekehrt. Weil der große Schneenachschub ausgeblieben ist, bekommen die Räumdienste auf den Straßen und auch auf den Flughäfen die Lage immer besser in den Griff. Auch die Bahn meldet zunehmend wieder Zugverkehr mit nur geringfügigen Verspätungen. Insbesondere die Fernstrecken können wieder ohne größere Probleme befahren werden. Auf einigen Nebenstrecken im Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen und in Norddeutschland müssen aber noch Züge ausfallen. Zugefrorene Schienen, vereiste Oberleitungen und insbesondere im Norden der Republik zugewehte Bahngleise stoppen hier die Züge. Auf der lange Zeit vom Bahnverkehr abgeschnittenen Insel Rügen können dagegen die Züge wieder fahren. Auch auf den Straßen eine eher entspannte Situation. Der befürchtete Rückreiseverkehr hält sich bis zum späten Nachmittag eher in Grenzen. Offenbar hatten viele Leute aufgrund der Wetterverhältnisse zu Beginn der Weihnachtsfeiertage schon ihr Auto stehen lassen und waren zu Familienfeiern mit anderen Verkehrsmitteln aufgebrochen oder hatten Verwandtschaftsbesuche gleich ganz abgesagt. Auf der nordfriesischen Insel Jüst half die Mannschaft eines Seenotrettungsbootes einer hochschwangeren Frau. Sie kam nicht von der Insel weg, nur mit dem Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist es gelungen, das Krankenhaus auf dem Festland zu erreichen. Wesentlich weniger Bewegung auf dem Mittellandkanal, hier sitzen etliche Schiffe im Eis fest. Wie die Binnenschiffe aus ihrer misslichen Lage befreit werden können, soll sich am Montagmorgen entscheiden. Im Flugverkehr läuft dagegen nahezu alles wieder nach Plan. Nur noch ganz vereinzelt wurden am heutigen zweiten Feiertag Flüge gestrichen, wie beispielsweise nach Moskau, weil dort der größte Flughafen der russischen Hauptstadt nach Eisregen gesperrt worden war. Die Feiertage sind allerdings für die Flughäfen auch eine Hilfe. Der Flugplan ist ausgedünnt, deshalb kommen die Mitarbeiter auch beim Enteisen der Maschinen gut nach. Dabei würde es sich offenbar gerade jetzt lohnen, einige Flüge in den Süden zusätzlich anzubieten. In Griechenland werden derzeit frühlingshafte Temperaturen gemessen. Auf Kreta stieg das Thermometer sogar auf knapp 28 Grad.
Na, das ist ja was. Das war auf jeden Fall eine Zusammenfassung der aktuellen Verkehrslage von Michael Obermeier für das Echo des Tages. Das Winterwetter hat in Teilen der USA genau wie bei uns über Weihnachten ein Verkehrschaos ausgelöst. Und es drohen dort weitere Schneefälle und auch Stürme. Informationen von Klaus Kastan in Washington.
Wenn es nicht sein muss, fahren Sie nicht weg. Bleiben Sie zu Hause, empfehlen die amerikanischen Radio- und Fernsehstationen. Der Schneesturm zog in den vergangenen 24 Stunden vom mittleren Westen der USA in Richtung Süden und die amerikanische Ostküste. Vor allem dort rechnet man in der nächsten Zeit mit weiteren heftigen Schneefällen. Die Folge: allein die Fluggesellschaft Delta Airline annullierte 500 Flüge. Bei United, American und Continental sieht es ähnlich aus. Am Flughafen von Atlanta geht so gut wie gar nichts mehr. Aber auch in New York und Boston schneit es bereits kräftig. In Washington wird im Laufe des Tages mit ergiebigen Schneefällen gerechnet. Die Meteorologen gehen von mindestens 25 Zentimetern Neuschnee aus. In zahlreichen Bundesstaaten an der Ostküste riefen die Behörden inzwischen Sturmwarnung aus. Viele Straßen sind spiegelglatt. Aber was die Menschen in den betroffenen Regionen ganz besonders befürchten, das sind Stromausfälle infolge der starken Schneestürme. Während der Osten der USA gegen die Schneemassen ankämpft, haben im Westen des Landes, vor allem in Kalifornien, nach den gewaltigen Unwettern in der zurückliegenden Woche die Aufräumarbeiten begonnen. Dort hatten Regenfluten und Schlammlawinen massive Schäden verursacht. Zu den schweren Niederschlägen in Rekordmengen kam es, als ein arktischer Sturm aus dem Golf von Alaska über dem Pazifik mit feuchtwarmer Luft kollidierte.
Klaus Kastan in Washington war das über die unangenehmen Folgen des Winterwetters in den Vereinigten Staaten. Die Wintersportverhältnisse sind in den USA derzeit so gut wie hierzulande, aber an Weihnachten gibt es bei uns keine Wettkämpfe für Ski- oder Rennrodelfahrer. Aber heute wird zum Beispiel Eishockey gespielt und auch Handball. Mehr dazu jetzt von Nicole Seifert, Fachkollegin für den Sport im Echo des Tages.
Ja, und in der Handball-Bundesliga der Männer, da wird an diesem Wochenende gespielt. Richtig, insgesamt gibt es heute 8 Begegnungen, 2 Spiele sind schon zu Ende. Friesenheim verlor gegen Kiel mit 29:39. Kiel bleibt damit als Tabellendritter weiter in Lauerstellung im Kampf um die Meisterschaft. Außerdem gewann Flensburg gegen Wetzlar mit 42:22. Bereits gestern hat sich der HSV Hamburg ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk gemacht und ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Hamburg gewann gegen Göppingen mit 30:25 und bleibt unangefochtener Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Und jetzt noch Ergebnisse aus der deutschen Eishockeyliga vom 35. Spieltag. Die Hamburg Freezers verloren gegen die Eisbären Berlin mit 0:6. Die Kölner Haie besiegten die Krefeld Pinguine mit 3:2 nach Verlängerung. Und die Hannover Scorpions unterlagen dem EHC Wolfsburg mit 2:3 nach Verlängerung. Wolfsburg hat damit die Tabellenführung zunächst ausgebaut. Weiter geht's mit Meldungen vom Fußball. Der Wechsel von Werder Bremens Stürmer Hugo Almeida zu Beşiktaş Istanbul ist endgültig perfekt. Werder bestätigte heute den Transfer. Almeida erhält einen Vertrag bis 2014. Als Ablösesumme nannte der Club des deutschen Trainers Bernd Schuster 2 Millionen Euro.
Vielen Dank, Nicole Seifert, für diese Informationen über die wichtigsten Sportereignisse. Und damit beschließen wir dann auch das heutige Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen sehr schönen Ausklang der Weihnachtsfeiertage. Im Studio dankt fürs Zuhören und verabschiedet sich Claudia Dammann.